Diese Woche, da habe ich nochmals nachgelesen, wie es war im Jahre 1991 und wie es zu diesem Auseinanderbrechen von Jugoslawien gekommen ist. Ein Land, wo ich seit meiner Kindheit immer wieder hingegangen bin und das dann plötzlich aufgrund des Krieges in mehrere kleine Staaten auseinandergebrochen ist. Dieser damalige Präsident Tito, der hat irgendeinen Weg gefunden, die untereinander verstrittenen Slowenen, Kroaten, Serben, Bosnier und Mazedonier irgendwie zu vereinen. Aber ein paar Jahre nach Titos Tod erklärte sich ein Staat nach dem anderen für unabhängig und ein Bürgerkrieg ging los. Heute gibt es dieses Jugoslawien nicht mehr und die meisten Länder machen für sich alleine weiter. Manchen geht es wirtschaftlich besser und anderen schlechter. Auch wenn jetzt dort kein Krieg mehr ist, eins ist geblieben. Es ist keine Einheit mehr. Anderes Land, anderer Kontinent. Erst vor ein paar Wochen hatten wir eine ähnliche Situation in den USA. Ein Land gespalten in zwei politische Richtungen. Und der neue Präsident hatte sich zur Hauptaufgabe gesetzt, dieses gespaltene Land erst einmal wieder vereinen zu wollen. Und dann habe ich mir überlegt, gibt es eigentlich auch ein Beispiel vom Gegenteil vom Auseinanderbrechen? Gibt es Beispiele, wo Dinge auch wieder zusammengekommen sind? Und dann fiel mir unser Land ein. Durch den Zweiten Weltkrieg getrennt in ein West- und in ein Ostdeutschland, dann gab es einen friedlichen Aufstand in der DDR, der hat dann dazu geführt, dass die Mauer fiel und wir wieder zu einem Land geworden sind. Und nach 41 Jahren wurden wir wieder ein Land und seitdem feiern wir am 3. Oktober seit 1990 diese Wiedervereinigung. Ehrlicherweise, mir sind aber mehr Beispiele eingefallen für auseinanderbrechende Länder und Kriege als für Wiedervereinigungen. Und so scheint mir, dass unsere Welt ein guter Spiegel ist für das, was auch Jesus vor Augen hatte, als er in Johannes 17, 11 bis 23 über dieses Einssein betete. Das war ihm wichtig, dieses Einssein. Und das möchte ich heute auch zum Thema machen. Ich möchte die Verse mit uns gemeinsam lesen. Und da ich mal stark davon ausgehe, dass ihr zu Hause jetzt in eurem Pyjama oder in eurem Bademantel, wie auch immer ihr jetzt hier vor eurem Laptop sitzen tut, jetzt nach rechts oder links greift und eure Bibel euch greifen tut und mitlest. Ich möchte euch die Zeit dafür geben, jetzt aufzuschlagen. Und während ihr nach eurer Bibel greift, möchte ich noch etwas dazu sagen, wie das Umfeld eigentlich gewesen ist, in dem dieses Gebet gesprochen wurde. Stellt euch jetzt einfach mal diese Szenerie vor. Es ist kurz vor Karfreitag. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern in dem oberen Saal, den die Jünger angemietet haben. Und Jesus hat ihnen die Füße gewaschen und mit ihnen dieses letzte Abendmahl gehalten. Er hat mit ihnen über sein Sterben gesprochen und dass er nun geht. Er geht, um seinen Auftrag zu erfüllen, weshalb er eigentlich auf die Erde gekommen ist, nämlich am Kreuz zu sterben für die Sünden der gesammelten Menschheit. Sogar Judas hat diese kleine Versammlung dort schon verlassen und ist zu den Pharisäern geeilt, um Jesus zu verraten. Und Jesus weiß es, er wusste es, dass es so kommen muss und beginnt jetzt für seine Jünger und für alle, die in Zukunft noch zum Glauben kommen werden, also auch wir, zu beten. In der Bibel ist dieser Abschnitt als das hohe priesterliche Gebet überschrieben. Also wenn wir nun zusammen den Ausschnitt daraus lesen, dann möchte ich, dass ihr euch dieses Bild so im Hinterkopf so vor Augen haltet mit den Jüngern und Jesus dort oben in dem oberen Saal. Habt einfach dieses Bild so vor Augen. Und dann lese ich jetzt mal Johannes 17 ab Vers 11. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllte. Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage alle das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bitte dich aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Seit zwei Wochen bewegen wir uns ja in einer Serie, die Niklas Berufen zur Gemeinschaft genannt hat. Und irgendwie, finde ich, hat Niklas genau ins Schwarze getroffen mit diesem Thema. Mir hat es aus dem Herzen gesprochen, weil genau das gerade uns seit einem Jahr genommen wurde. Unsere Gemeinschaft. Und ich fand es gut und wichtig, dass wir uns daran zurückerinnern, wie es mal war und wie viel sie uns nun, wo wir jetzt eigentlich alle so räumlich getrennt sind, was sie uns eigentlich bedeutet. Thomas hat dann letzte Woche über den Segen der Gemeinschaft gesprochen und auch da wieder hat er mir genau aus der Seele gesprochen. Wie wohltuend ist es, Brüder und Schwestern zu haben, die mit einem den Glauben teilen, auch wenn wir oft verschieden sind und unterschiedliche Meinungen haben. Und man kann viel leichter nachempfinden, wie es damals für die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2 gewesen sein muss, wo es da heißt, die Gläubigen, die lebten wie in einer großen Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder ein Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen errettete. Tatsächlich, es erfüllte sich, was Jesus in diesem Gebet, in diesem oberen Saal für seine Jünger erbetet hatte. Nämlich, dass sie eins seien. Und wir sehen, dass die Einheit durch den Heiligen Geist, der da an Pfingsten kam, gewirkt wurde. Eins sein. Ganz ehrlich, eins sein, ist es nicht auch das, was wir uns wünschen? Einen Ehepartner zu haben, der mit mir eins ist. Nicht nur dieses körperliche Einswerden, sondern jemand, der mit dir den gleichen Lebensweg einschlägt, der mit dir durch dick und dünn geht. Eins sein in der Familie. Das heißt doch immer, die Familie kann man sich nicht raussuchen, da wird man noch hineingeboren. Und wie oft kommt es gerade dort in der Familie zu Zerbruch? Kinder gegen Eltern, Geschwister gegen Geschwister. Oder eins sein in einer Gemeinschaft. Sehnt sich unser Herz nicht nach der Gemeinde, wo ich Freunde finden kann, mich gerne mit meinen Gaben einbringen kann, wo ich auftanken kann, nach Hause gehe und aufgetankt bin für die Woche? Aber gibt es diese Gemeinschaft, so wie in Apostelgeschichte 2, wo ich gerne täglich hingehen möchte, damit ich wieder diese Gemeinschaft habe? John Ortberg sagte einmal, die Kirche ist kein Ort, an dem sich Menschen von Zeit zu religiösen Veranstaltungen versammeln. Sie ist keine soziale Institution unter vielen. Die Gemeinde ist Gottes Traum und Erfindung, für die seine Geschöpfe, das er am meisten liebt, also für uns Menschen. Und ich finde, das würde für mich passen. Eins sein mit dem anderen, weil auch Jesus mit seinem Vater eins ist. Und Jesus wusste, dass Menschen keine Einheit schaffen können. Einheit muss auf einem anderen Fundament stehen. Sie muss auf dem Vorbild von Jesus und seinem Vater fundieren. Genauso untrennbar, wie diese beiden mit dem Heiligen Geist verbunden sind, so untrennbar sollen auch wir mit dem Heiligen Geist verbunden sein. Diese Einheit gibt es nur unter wiedergeborenen Christen. Und sowas können wir Menschen nicht selber herbeiführen. Und dieses Einssein, das könnt ihr schon mal merken, dieses Einssein ist erneuerte Existenz und schon ein Teil von dieser neuen Schöpfung, die Gott uns schenkt, wenn wir Christen werden. Das ist schon ein Vorgeschmack auf den Himmel. Als an Pfingsten die erste Gemeinde den Heiligen Geist bekam, dann freuten sie sich aneinander und waren ein Herz und eine Seele. Aber als die Wirkung dieses Eindrucks bei den ersten Christen nachgelassen hat und sie den Heiligen Geist und diese Einheit als selbstverständlich hinnahmen, dann verlor diese erste Gemeinde diese Aufgabe aus den Augen. Und ganz ehrlich, da glaube ich, haben wir christliche Gemeinden unseren großen Schwachpunkt. Wir nehmen den Heiligen Geist und die Einheit irgendwann mal als selbstverständlich hin. Wir sind so beschäftigt mit so viel anderem, das uns wichtig ist, und wir werden uns uneins und Streit und Sünde kommt in unsere Herzen. Wir werden bitter und Einheit, das wird zur verbrannten Erde. Und in Johannes 10, Vers 10, da heißt es, dass der Widersacher kommt wie ein Dieb, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und Jesus sah diese Angriffe voraus. Seine Herde wird von einem Wolf bedroht, der genau das mit der Herde vorhat, zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Aber Jesus versichert uns, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde trotz dieser gemeinschaftsfeindlichen Angriffe nicht überwinden wird. Und er ließ seine Jünger mit folgendem Versprechen zurück. Er sagte: Sei ohne Angst, du kleine Herde. Euer Vater ist entschlossen, euch eine neue Welt zu schenken. Mehr und mehr, seitdem ich Christ bin, erkenne ich, dass Gemeinschaft und dieses Einssein der schwächste Punkt in unseren christlichen Gemeinden ist. Gemeinschaft und Einssein ist unser Schwachpunkt. Das ist das, wo wir am meisten angegriffen werden. Und weil Gemeinden nun mal nicht von dieser Welt sind, sie sind schon also auch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, weil es ja Gottes Erfindung ist, darum sind sie so anfällig für eine ganze Menge von Gefahren. Zum einen, das erleben wir immer wieder, der Widerstand der Nichtchristen. Dann die Verfolgung der Christen. Dann gibt es falsche Lehren. Dann gibt es den Abfall der Gläubigen, wo Gläubige nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen. Dann gibt es Leiter, die fehlgeleitet sind. Dann gibt es diese geistliche Apathie, also Gleichgültigkeit, Abgestumpftheit, Teilnahmslosigkeit. Und dann gibt es die Anpassung an weltliche Ideologien und Lebensstile, dass wir denken, wir können genau so leben, wie es diese Welt da draußen auch tut. Aber eins habe ich festgestellt. Die größte Gefahr ist der Mangel an Liebe. Liebe für deine Brüder und Schwestern und daraus dann zu deiner Gemeinde. Daraus resultiert der Zusammenbruch der Gemeinschaft. Die meisten Probleme, die in Gemeinden auftreten, haben immer etwas mit dem Mangel an der Liebe zur Gemeinde zu tun. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernstlich und hingegeben meinte. Und wenn du spürst, dass in deinem Herzen die Liebe zu deiner Gemeinde angegriffen wurde, dann kommt es genau von dem, der die Einheit zerstören will. Wir Christen, wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass nicht einmal der Garten Eden vor dem Bösen sicher gewesen ist. Der erste Verlust, den die Menschheit ertragen musste, traf sie, als Satan sich den Weg in den Garten Eden bahnte. Er verführte Adam und Eva und zerschlug so die Gemeinschaft, die sie mit Gott gehabt haben. Und seitdem ist diese Vernichtung von Gemeinschaft und Einheit das bevorzugte Gebiet vom Satan. Einssein ist das kostbarste Geschenk unter uns Menschen, da sie das Wesen Gottes widerspiegelt. Aber gleichzeitig ist dieses Einssein auch das verletzlichste und das zerbrechlichste Geschenk, was wir haben. Die Leichtigkeit, in der Beziehungen heutzutage auseinandergehen, das macht mir klar, wie verletzlich Gemeinschaft ist. Und das habe ich in meinem Leben selber schon echt auf schmerzhafte Weise erlebt. Aber ich glaube, viele von euch haben das bestimmt auch schon erlebt. Egal ob in der Gemeinde oder in christlichen Familien. Nirgendwo ist man vor solchen Zusammenbrüchen gefeit. Gemeinden können es schaffen, ohne dieses Einssein, das uns von dieser Welt unterscheidet, so weiter zu existieren, aber dann werden sie zu so Pseudo-Gemeinschaften. Ohne diesen Herzschlag Gottes, und das ist, was dieses Einssein eigentlich ist, ohne diese authentische Gemeinschaft wird eine Gemeinde nur so vor sich hinwursteln. Und es gibt keine wahren Freundschaften, es gibt keine liebevollen Beziehungen untereinander. Und solche Gemeinden, denen fehlt die Lebendigkeit, denen fehlt die Kraft, die sie so dringend braucht, um Auswirkungen in dieser Welt zu haben. Und genau das ist es doch, was wir wollen, oder? Wir wollen doch Auswirkungen in dieser Welt haben. In Vers 21 betet nämlich Jesus genau das, dass aufgrund dieses Einsseins die Welt erkennen wird, dass du mich gesandt hast. Und jetzt frage ich mich, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wir sind doch so unterschiedlich. Es gibt so viele unterschiedliche Christen und Prägungen. Wie sollen wir da jemals eins werden können? Und diese Frage wurde auch mal einem alten Abt gefragt oder gestellt, und der gab eine ganz interessante Antwort. Und zwar hat der so ein altes Rad genommen und es anhand von diesem Rad erklärt. Er hat gesagt, die Achse, die hier durch dieses Loch verläuft, die Achse ist Gott. Um ihn dreht sich unser Leben. Und jetzt die Narbe, das ist das da hier, für alle, die in keinem Fahrradladen gearbeitet haben, die Narbe ist Christus. Er versammelt uns um Gott herum und bringt uns in die Nähe Gottes. Er sorgt dafür, dass sich unser Denken und Reden, unser Tun und Lassen immer um Gott dreht. Und das nächste sind diese Speichen, das sind hier diese Stäbe hier. Und diese Speichen, das sind wir. Je näher wir Christus kommen, desto näher kommen wir Gott und auch einander. Das heißt, jede Speiche führt zu Christus hin, zu dieser Narbe. Umso näher wir zu dieser Narbe, zu Christus hinkommen, umso näher sind wir Gott. Und ihr seht hier im engsten Radius, sind wir Christen uns auch nahe. Und hier ganz außenrum ist die Felge. Und diese Felge ist der Heilige Geist. Und er hält die Speichen zusammen und hilft, dass wir alle auf dem Weg des Lebens und des Glaubens vorankommen, dass das Rad unseres Lebens rollt. Und wenn Satan es schafft, unsere Einheit zu zerstören, dann kann er es wie bei diesem Rad hier. Ihr seht schon, da ist was gebrochen. Ihr seht schon, dass der erste Bruch in diesem Rad schon stattgefunden hat. Dann kann es zum Bruch der Speiche kommen. Das ganze Rad kann Schaden nehmen. Wenn wir Christen uns so von Jesus leiten lassen, wie Jesus sich von Gott leiten ließ, so werden wir untereinander eins werden, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Und das ist der Zweck solcher Einheit, damit die Welt glaubt, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Letzten Montag, morgen bin ich wieder zu spät in die Praxis gekommen, nicht weil ich zu spät aufgestanden oder losgefahren bin, sondern weil aufgrund des ganzen Schnees die ganzen LKWs nicht mehr weiterkamen und die Straßen versperrt hatten. Und das erinnert mich immer an die Aussage, kennt ihr wahrscheinlich auch, von Rick Warren, der sagte, dass wir Christen wie einzelne Schneeflocken sind. Alleine ist eine Schneeflocke zerbrechlich und verletzlich. Sie schmilzt auf deiner Hand. Als einzelne Schneeflocke bewirke ich gar nichts auf dieser Welt. Aber wenn viele Schneeflocken herunterkommen und vielleicht sogar ein Schneesturm zusammenkommt, dann können wir ganze Städte lahmlegen. Eins sein mit vielen anderen, dann kann Gott tatsächlich was durch uns bewirken. Dann wird die Botschaft des Glaubenden auch wirklich glaubwürdig. Dann können Straßen gesperrt werden. Dann können Städte zusammenbrechen. Vor einiger Zeit hatte ich mal ein Gespräch mit Kerstins Tante Traude und wir sprachen darüber, wie sehr doch der Teufel nun durch Corona zu unsere Gemeinschaft bekämpft. Und das ist wahr, wir haben jetzt lang und breit schon darüber gesprochen. Aber ein Satz ist mir geblieben und der lautete: Unsere Gemeinschaft wird vielleicht angefochten, aber es liegt an uns, ob wir es zulassen. Es liegt an uns, ob wir es zulassen. Und ich finde, da liegt so viel Wahrheit drin. Selbst in der letzten Mail von gestern von Thomas und Heinz, die gestern kam, stehen wertvolle Tipps drin, wie wir etwas dagegen tun können. Wir können trotz Corona und trotz Lockdowns uns immer wieder anrufen. Wir können uns verabreden zu einzelnen Spaziergängen. Und ich würde gern heute mit einer kleinen Hausaufgabe die Predigt beenden. Wenn euch dieses Einssein genauso auf dem Herzen liegt wie mir, warum machen wir dann nicht Folgendes? Fast jeder von uns, der hat doch so ein kleines Gerät hier, das er immer ganz stolz mit sich rumträgt und nie aus der Hand legt, das Smartphone genannt wird. Such dir ein bis zwei Personen aus unserer ETG-Gemeinde heraus, vielleicht eine Person, der du noch nie geschrieben hast. Und sag ihnen, dass du gerade an sie gedacht hast. Kannst auch sagen, Carsten hat gesagt, ich soll dir schreiben. Aber vielleicht gibt es ein oder zwei Leute, wo dir auf dem Herzen liegen, wo du mal eine Nachricht hinschicken kannst. Wo du sagst, vielleicht, wie geht's dir denn? Ich will mich erkundigen, ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Vielleicht gibt es ein oder zwei Gebetsanliegen, die ihr austauschen könnt und füreinander beten könnt. Wisst ihr, Einssein ist ganz eng mit Gebet füreinander verbunden. Und Beten macht uns eins und ich kenne keinen Lockdown, der Gebet verbietet oder aufhalten kann. Und wenn WhatsApp zu unpersönlich ist, dann schreibt eine Karte oder einen Brief. Wer liebt es nicht, etwas Handgeschriebenes zu bekommen? Und wisst ihr, aber das ist nur meine persönliche Meinung, lasst mal alle Emojis weg. Emojis können keine Gefühle transportieren. Emojis sind ein Ausdruck für die Oberflächlichkeit unserer Zeit, in der wir leben. Worte können wirklich was bewegen. Benutzt Worte und keine Emojis. Und du kannst auch gerne Menschen außerhalb der Gemeinde anschreiben, jemand, der Gott nicht kennt, und ihnen sagen, dass Gott dir aufs Herz gelegt hat, dich bei ihnen zu erkundigen, auf dass die Welt die Botschaft von Jesus Christus hört. Vielleicht habt ihr ja noch Kontakte für den Alpha-Kurs, der nun jetzt im Februar startet. Lasst keine Möglichkeit entgehen. Meine Frau hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass sie genau das nämlich von Melissa erlebt hat. Melissa hat sie aus Tübingen aus angeschrieben, weil sie gerade an Kerstin gedacht hat. Sie hat etwas erzählt, wie es ihr und Skyler gerade dort in Tübingen ergeht. Und meine Frau hat sich richtig gerührt gefühlt, dass sie an sie gedacht hat. Das ist Einssein. Und das kostet uns nicht viel, aber es führt uns wieder zueinander. Wisst ihr, wie die Streben hier zueinander führen, wie die Speichen zusammenkommen. Da, wo Jesus ist, da sind wir am engsten um Christus herum. Und dann stimmt es auch wieder, dass unsere Gemeinde wie eine Familie ist, weil wir Liebe untereinander haben. Und das wird Auswirkungen auf die Welt da draußen haben. Wisst ihr, vor einigen Wochen bin ich da draußen in ein paar Straßen um die Gemeinde herum gegangen, um Einladungen und diese Kalender zu verteilen. Und überall, wo ich geklingelt habe, und die Leute haben erfahren, dass ich von dieser Gemeinde hier komme, die haben zum einen gesagt, Wir hören immer wieder sonntags jemanden singen, aber wir wissen nicht, wo das herkommt. Oder die haben gesagt, ah, von der Gemeinde bist du. Wir kennen die, wir haben schon von dieser Gemeinde gehört. Das ist super interessant gewesen, mit den Leuten dann zu reden. Und ich will euch sagen, die Botschaft, die wir aussenden, die Menschen hören das. Und wir beten darum, dass die Menschen den Weg hierher finden. Wir Christen, wir sind berufen zur Gemeinschaft. Dort sind wir zum Einssein aufgefordert. Und dort erleben wir Segen. Wir können miteinander reden und uns schreiben. Wir können Zeit miteinander verbringen und spazieren gehen. Wir können zusammen beten und glauben und handeln, weil wir letztendlich alle aus dem gleichen Brunnen schöpfen. Und wie sagte Tante Traude, unsere Gemeinschaft wird vielleicht angefochten, aber es liegt an uns, ob wir es zulassen. Amen.